Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. In der heutigen Folge lernst du eine junge pflegende Mama kennen, die mit viel Angst zu mir ins Coaching kam. Begründeterweise, nach all den Erlebnissen mit ihrer Tochter Lilly und deren Herzfehler. Sie ging voller Mut, Authentizität und Inspiration aus diesem Coaching. Janine ist weit über sich hinausgewachsen, um dann ein Jahr später zu sehen, wie sich Ängste auf eine Art bewahrheiten, von denen ich ihr gewünscht hätte, sie nicht tragen zu müssen. Doch sie trägt sie, weil sie heute eine andere ist. Mit Janine spreche ich über pränatale Diagnosen, darüber, wie brutal sich Realität anfühlen und hören kann. Und wir sprechen darüber, weshalb die Kraft eigener Emotionen so viel mehr ist, als ein positives Mindset vor sich herzutragen. Wie es sich anfühlt, wenn Vertrauen einen durch Erlebnisse trägt, die einem unvorstellbar vorkamen. Viel Freude beim Zuhören, Einfühlen und Verstehen. Hallo Janine.
Hallo Ini.
Ich freue mich so sehr, dich heute hier zu haben und dich zu sehen und dieses Gespräch mit dir führen zu können. Du bist Mama einer Tochter mit dem Down-Syndrom, was du bereits vor der Entbindung wusstest. Hinzu kam ein Herzfehler, der euch vor allem nach der Geburt viele Ängste hat durchleben lassen. Du hast dich im Sommer letzten Jahres bei mir gemeldet, um dich in einem 1:1-Coaching begleiten zu lassen. Gemeinsam haben wir hingeschaut, hingefühlt, und du hast gelernt, deine eigenen Empfindungen und Gedanken besser anzunehmen und zu verarbeiten. Aus dem Coaching gegangen bist du dann mit dem Gedanken, mit deiner Geschichte anderen Mut zu machen. Und ich habe dich schon damals ganz klar als Coachin in der Akademie gesehen. Und während du die ersten Schritte dafür gegangen bist, stellte sich eine weitere Schwangerschaft ein. Wir hatten wieder Kontakt, um über wieder hochkommende Ängste zu sprechen. Du hast dich all dem voller Liebe und Mut gestellt. Und doch kam dann alles anders. Ich will mit dir heute darüber sprechen, was es bedeutet, Angst zu haben, wie wir ihr begegnen können und wer wir sein können, wenn wir einen Zugang zu Vertrauen entwickeln, das größer ist als der Schrecken der Realität. Als erstes möchte ich dich aber natürlich fragen, wie du heute hier ankommst. Wie geht's dir heute?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich total auf das Interview mit dir freue. Natürlich ist auch ein bisschen Aufregung dabei. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich weiß aber, dass ich bei dir da gut aufgehoben bin und die Aufregung auch schnell vergehen wird. Ansonsten muss ich sagen, so ein bisschen erschöpft bin ich auch, weil ich diese Woche einfach schon sehr, sehr viel gemacht habe, organisiert habe, aber auch im positiven Sinne. Also es standen einfach schon für mich sehr schöne Dinge an. Und ja, ich freue mich einfach auf das Gespräch mit dir.
Ich mich auch. Janine, ich will ganz ehrlich sein, zu wissen, über was wir heute alles reden, das berührt mich zutiefst. Gestern vor allem auch schon, als ich die Fragen alle aufgeschrieben habe. Bin sehr dankbar für die Verbindung, die wir miteinander teilen und dafür, dass wir auch zueinander gefunden haben. Und es macht mich wirklich demütig, dass deine Geschichte heute hier geteilt wird. Du kamst ja 2024 zu mir ins Coaching. Was hat dich damals zu mir geführt und welches Thema hat dich damals umgetrieben?
Ja, also ich kam in einer für mich und auch für meinen Mann sehr schweren Zeit zu dir ins Coaching. Es war eine Zeit für uns, die ja, tatsächlich voller Bangen, Hoffen, Akzeptanz, Diagnosen war und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also letztendlich bin ich ja so ein paar Monate nach Lillys großer Herz-OP zu dir ins Coaching gekommen. Aber da war ja vorher viel, viel mehr, ne? Also es war ja nicht nur die Herz-OP, sondern eigentlich hat ja unsere Reise mit dem Thema Down-Syndrom und Herzfehler schon während der Schwangerschaft begonnen. Und wenn man dann mal sieht, Lilly wurde mit 6 Monaten zum zweiten Mal am Herzen operiert, da war dann aber die große Herz-OP und dann noch die Schwangerschaft mitgerechnet, hatten wir schon sehr, sehr viele Monate hinter uns, die sehr, sehr belastend waren. Und ich habe einfach auch irgendwann gemerkt, so geht's nicht weiter. Ich war emotional wirklich an einem absoluten Tiefpunkt, wusste irgendwie auch nicht mehr weiter. Ich habe aber auch gemerkt, ich will weiterkommen und ich will irgendwie auch wieder rauskommen. Oder ich habe mich, glaube ich, auch sehr, sehr nach Zuversicht und Hoffnung gesehnt. In einer Zeit, wo einfach sehr, sehr viel Angst und Unklarheit und vor allen Dingen auch immer dieses Unvorhersehbare passiert ist, womit ich sehr, sehr schwer umgehen konnte am Anfang, das auch erstmal akzeptieren musste. Das heißt, ja, also insgesamt war ich emotional total an einem Tiefpunkt und muss an dieser Stelle auch sagen, dass ich für unsere Verbindung auch total dankbar bin, weil ich ja irgendwie per Zufall auch auf dein Profil auf Insta gestoßen bin. Ich habe mich natürlich auch vorher schon in der Schwangerschaft sehr viel mit der Diagnose Down-Syndrom auseinandergesetzt und habe mir, was weiß ich, wie viele Dokus in der Nacht angeguckt, weil ich nicht schlafen konnte und habe dann versucht, irgendwie Gleichgesinnte zu finden, auch auf Social Media, und da bin ich dann irgendwann auf dich gestoßen. Mich haben auch deine Texte immer so berührt, und als ich dann noch erfahren habe, dass du Emotionscoaching machst, habe ich mir gedacht, das kommt wie gerufen. Ich muss quasi einfach irgendwie die Chance jetzt ergreifen und das mal versuchen, egal mit welchem Ausgang. Das wusste ich ja nicht, ne, ob es mir was bringt.
Ja.
Glücklicherweise war es so, dass du mir da ganz, ganz viel mitgeben konntest und ich auch gemeinsam mit dir einfach sehr, sehr stark an meinen Themen arbeiten konnte. Ja, genau.
Ich weiß noch, du warst so mutig und so offen da drin. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwie so im Ohr, und sag mir, wenn es nicht stimmt, aber ich habe im Ohr, dass du damals auch zu mir manchmal gesagt hast, oh Mann, ich bin so ein emotionales Wrack.
So habe ich mich auch gefühlt. Also das meine ich auch mit emotionalem Tiefpunkt. Das war... Ich war so gefangen, auch in diesen Ängsten. Ich wollte rauskommen, aber ich kam irgendwie nicht raus. Ne? Also ich glaube, das lag auch daran, dass einfach sehr, sehr viel schwer war und auch ich noch nicht so den Zugang zu den positiven Aspekten hatte, die auch die Diagnose Down-Syndrom und Herzfehler so rückblickend mit sich gebracht haben, sondern es waren irgendwie Diagnosen, die auch sehr, sehr fachlich einfach übermittelt wurde, also von medizinischem Personal. Ne? Also da war halt irgendwie kein, ist ja nicht so schlimm und freuen Sie sich trotzdem, sondern es war sehr drastisch, es war sehr medizinisch geprägt. Meine gesamte Schwangerschaft war ja sehr medizinisch überwacht irgendwie auch. Und da war nichts Natürliches und nichts Schönes, sondern es war sehr, sehr schwer. Und ich glaube auch, dass ich das dann auch erstmal so angenommen habe, dass ich dachte, ja, irgendwie ist das ja jetzt krass und irgendwie ein Schicksalsschlag und irgendwie schwer. Und dann habe ich quasi, diese Emotion hat sich so auf mich auch übertragen, dass ich irgendwie dachte, ja, es ist ja auch schwer, ne? Und natürlich waren da auch Erlebnisse, die ich auch wirklich schwer fand, ne? Das muss man auch sagen, auch spätestens als Lilly dann auf der Welt war und man dann natürlich auch so ein kleines Wesen da auf sich liegen hat und sich denkt, ich bin jetzt für immer verantwortlich und ich muss jetzt irgendwie Mama sein und muss für mein Kind auch kämpfen und jetzt diese Themen auch begleiten. Ich kann halt nicht sagen, ja, jetzt so, da begleite ich dich halt nicht, ne? Sondern man ist ja dann so von... Jetzt auf gleich ist man ja in dieser gesamten Verantwortung, die man auch in der Schwangerschaft, finde ich, noch gar nicht so spürt, sondern erst, wenn das Kind wirklich da ist. Und da war auch viel schwer, was ich einfach als schwer erlebt habe. Deswegen, das will ich jetzt gar nicht so kleinreden, aber es war auch viel so vom Medizin, also eher nicht von unserer Familie und von den Freunden, die waren da immer sehr positiv und auch immer an unserer Seite, aber was Ärzte und so die Rahmenbedingungen waren da einfach auch, wurden uns auch irgendwie schwer gemacht.
Ja.
Genau, und deswegen sage ich auch, ja, ich weiß auch noch, wie ich bei dir im Coaching saß im ersten, so mega aufgeregt war, weil ich dachte, was kommt jetzt und irgendwie auf welche Reise begebe ich mich da letztendlich auch. Aber es war so notwendig und ich glaube, da kannst du dich auch noch dran erinnern, wie das erste Gespräch mit mir war, dass ich einfach sehr, sehr ängstlich in allem war. So, ne?
Ja,
so
absolut.
Wahrscheinlich ja Körperhaltung in der Stimme, aber auch in meinen Gedanken. Es hat sich ja wirklich alles nur so gefühlt um Leben und Tod gedreht. Es war irgendwie, es ging immer um Tod irgendwie auch, ne? Und auch diese Verlustängste. Und ja, deswegen, ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, wie ich einfach reingegangen bin. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch diesen Begriff emotionales Wrack sehr oft verwendet, weil es so war
verwendet.
In dem Moment.
Ja, ich glaube halt, ne, das darf man auch, glaube ich, nicht unterschätzen. Das Nervensystem katastrophisiert ja deshalb so sehr, weil wir sicherstellen möchten, nichts zu übersehen, was uns noch härter treffen kann.
Absolut.
Na, es ist schon für uns. Es fühlt sich nur leider da drin nicht so an.
Absolut.
Und du hast jetzt ja gerade schon was aufgezeigt, was ich auch ganz spannend finde, mit dir heute so ein bisschen anzugucken. Ich erinnere mich halt wirklich daran, dass in den Gesprächen für mich deutlich war, es gab eine Janine mit Kinderwunsch vor dieser Schwangerschaft. Dann gab es eine Janine innerhalb der Schwangerschaft, dann eine nach Erhalt der Diagnose und eine nach der Entbindung von Lilly mit dieser 24-7-Verantwortung mit dem Herzfehler. Wenn du da so drauf guckst rückblickend, was hat sich von Mal zu Mal verändert?
Das ist total spannend. Da hat sich sehr viel verändert. Also mal angefangen beim Kinderwunsch. Mein Mann und ich haben zu der Zeit einfach auch viel gearbeitet. Wir haben beide Vollzeit gearbeitet, haben eigentlich unserer Meinung nach auch so ein Leben geführt, was so in die gesellschaftliche Norm passt. Ne? Also wir hatten beide gute Jobs und waren verantwortungsbewusst und haben auch einfach sehr viel Zeit in die Arbeit so investiert. Ne? Und um uns herum Familie und Freunde mit ganz vielen Kindern. Alle Kinder, die jetzt erstmal so keine offensichtliche Behinderung haben. Ne? Also erstmal so alles so normal, würde ich es mal formulieren. Und als wir dann irgendwann uns entschlossen haben, wir hätten auch gerne Kinder, sind wir natürlich an den Kinderwunsch erstmal total naiv und offen rangegangen. Also zum Beispiel habe ich auch zu dem Zeitpunkt niemals darüber nachgedacht, ob ich ein Kind mit Behinderung bekommen könnte, weil jetzt in unserer Familie sind wir tatsächlich auch die Ersten mit einem Kind mit Behinderung. Und ach, mein Mann, ich weiß noch, wie wir, da war ich schon schwanger, auch so kurz auf dem Sofa abends geredet haben, welche Untersuchungen wollen wir eigentlich machen lassen? Wollen wir überhaupt welche machen lassen? Weil wir auch immer so gedacht haben, wir bekommen kein Kind mit Behinderung. Also merkt man wieder, wie man, uns trifft es halt nicht, wie man wieder so immer denkt. Das ist so spannend auch. Und dann haben wir so ganz kurz drüber nachgedacht und haben so gesagt, ach, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Wir machen nichts, ne? Wir haben auch nie bewusst gesagt, wir bekommen das Kind nicht, wenn es was hat, aber wir haben uns einfach keine Gedanken darüber gemacht. So.
Ja.
Und dann kam ja alles anders letztendlich, dass ich dann beim ersten Screening tatsächlich, dass dann Auffälligkeiten festgestellt worden sind. Und ich muss auch rückblickend sagen, bis zu dem Zeitpunkt hat mein damaliger Gynäkologe mich auch in keinster Weise darüber aufgeklärt, welche Untersuchungen man machen kann, weil ich es auch nicht angesprochen habe. Er aber routinemäßig die Nackenfalte gemessen hat. Also ohne mich zu fragen letztendlich. Ich wusste aber nicht, dass man da eigentlich mal gefragt werden sollte, sondern er hat es einfach gemacht.
Ja.
Und dann lag ich da alleine, weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch meinen Mann nicht mitgenommen, weil ich ja dachte, es ist alles in Ordnung. Und dann hat er halt immer wieder, ist er über diese Nackenfalte so gefahren und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, aber natürlich hat man das mal gehört. Nackenfalte, Down-Syndrom könnte irgendwie so in Verbindung stehen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, an sich sieht das Kind, ist mit dem Kind alles in Ordnung, aber die Nackenfalte gefällt mir nicht. Und dann habe ich gesagt, was bedeutet das? Und dann hat er mir eben so diese Grenzwerte erklärt und Lillys Nackenfalte war minimal verdickt. Und dann habe ich gesagt, was heißt das jetzt? Und dann hat er mir eben gesagt, ja, das könnte ein Hinweis auf ein Down-Syndrom sein oder aber auch ein Herzfehler. Gut. Hat mir dann direkt eine Überweisung in die Pränataldiagnostik mitgegeben. Ich bin nach Hause gefahren, konnte es nicht glauben. Also das war für mich unvorstellbar und auch unglaublich, dass der mir das gesagt hat. Ich stand vor der Haustür und mein Mann hat die Tür aufgemacht und ich bin einfach in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, also irgendwie ist da jetzt was nicht so richtig. Und ich weiß auch noch, dass wir ausgerechnet an dem Tag den ersten Termin mit unserer Hebamme hatten. Zum Kennenlernen und die kam dann auch noch und dann haben wir direkt das erzählt und die hat uns da aber eigentlich auch erstmal so, also die hat erstmal gesagt, macht euch nicht verrückt und erstmal gucken und hat auch eigentlich so ganz positiv, war erstmal ganz positiv und dann waren wir aber tatsächlich einfach in diesem Pränataldiagnostikstrudel drin, weil ich es auch nicht lassen konnte. Also ich habe dann gesagt, ich möchte schon gerne wissen, was da jetzt ist und dann sind wir in die Pränataldiagnostik gegangen und da haben die das nochmal mit der Nackenfalte bestätigt und konnten dann tatsächlich auch noch sehen, dass mit dem Herz was nicht in Ordnung ist. Das war ja sehr, sehr klein. Anfangs sah das nur aus, ob die Herzklappen nicht so ganz dicht sind. Aber man konnte sehen, da ist was nicht so in Ordnung. Genau. Und dann haben wir gedacht, okay, es ist der Herzfehler. War dann auch schon blöd, aber irgendwie war das Down-Syndrom dann erstmal so ein bisschen aus dem Raum. Naja, und dann war ich halt in diesen 9 Monaten alle 4 Wochen in der Pränataldiagnostik und noch beim Gynäkologen zu den Vorsorgeuntersuchungen. Und man muss sagen, von Termin zu Termin wurde es irgendwie schlimmer für uns, weil immer mehr auch am Herzen dazu kam, was da nicht gepasst hat.
Ja.
Und es dann auch nicht mehr nur die Herzklappen waren, sondern dann war auch noch ein Loch im Vorhof und so weiter. Und uns wurde tatsächlich immer zu einer Fruchtwasserpunktion geraten. Und das wollte ich aber absolut nicht, weil ich einfach gesagt habe, ich kann mir das nicht vorstellen, irgendwie, dass mit dieser Nadel und ich wollte das einfach nicht. Und
ja, kann ich nachvollziehen.
Genau, das war immer so, weil was ich gesagt habe, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, aber für mich war es so unvorstellbar. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch keinen Nipptest gemacht, weil ich so gedacht habe, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Also es war so, Und es wurde aber immer wieder von den Ärzten an uns herangetragen, ich würde eine Fruchtwasserpunktion machen, weil vielleicht ist da doch was Genetisches und sie können sich dann auch noch gegen das Kind entscheiden. Und es war nie so dieses, sie können sich auch für das Kind entscheiden. Und ich lag da immer und auch mein Mann und wir haben gesagt, wir wollen doch dieses Kind. Also das ist ein absolutes Wunschkind. Und nur weil das Kind jetzt blöderweise Diagnosen bekommt, ist es ja immer noch das geliebte Wunschkind. Es ist ja nicht einfach nichts mehr, ne? Und das war immer so schwer, den Ärzten auch mitzugeben. Genau, ich glaube, so um die 20. Woche herum hat man dann das Herz halt schon mal nochmal deutlicher gesehen. Und dann haben die Ärzte uns eben mitgegeben, dass auch eine Herz-OP anstehen wird. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt möchte ich doch wissen, ob auch was Genetisches vorliegt. Und dann, weil ich immer noch keine Fruchtwasserpunktion wollte, haben wir uns dann für den NIPT-Test entschieden, um einfach zu gucken, ist es eine der drei Trisomien, höchstwahrscheinlich Down-Syndrom. Und dann kam letztendlich dann auch das dabei heraus. Und um noch auf deine Frage zu kommen, also was für mich auch nochmal so ein entscheidender Punkt war, das war auch schon sehr belastend, keine Frage. Aber ich weiß noch, als ich war da auf der Arbeit und dann hat mich die Pränataldiagnostikerin angerufen und hat mir dann auf der Arbeit, das konnte sie jetzt nicht wissen, aber das Ergebnis vom NIPT-Test mitgeteilt. Und hat dann gesagt, es hat auch schon angerufen, also ist drangegangen, ich bin drangegangen, gesagt, es tut mir total leid, das kam schon dazu, aber wahrscheinlich hat ihre Tochter das Down-Syndrom. Brauchen Sie noch irgendwas? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch was brauche. Ich bin gerade erstmal irgendwie, ich muss das verdauen. Ich weiß nicht, ob ich noch was brauche, aber erstmal danke für die Info und habe dann aufgelegt. Und dann weiß ich noch, wie ich, mein Chef war da auch in dem Meeting, wie ich dann reingegangen bin und gesagt, komm mal bitte raus und in Tränen ausgebrochen bin und gesagt habe, mein Leben wird ab jetzt einfach nicht mehr so sein, wie das, wie es mal war. Und bin in Tränen ausgebrochen, habe gesagt, ich muss jetzt hier weg. Ich bin dann einfach von der Arbeit auch nach Hause gefahren. Ich weiß noch, ich bin zu meinen Eltern damals gefahren, weil mein Mann auf der Arbeit war. Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt dann auch nur da. Und habe denen das gesagt. Und da fing wirklich so für mich irgendwie schon eine Art neues Leben an. Ne? Weil das war nochmal für mich so richtig prägend, so dieser Satz. auch mit dem Down-Syndrom. Und ich weiß noch, da sind wir dann auch schon bei dem Thema Diagnose, wie mein Vater zu mir gesagt hat, Janine, das ist bestimmt hart für dich, aber du wirst das Kind genauso lieben wie jedes andere Kind. Und das ist für mich so in Erinnerung geblieben und das war für mich so eine Stütze. Und ich weiß auch noch, wie er mir dann kurz danach tatsächlich, weil das hat auch keiner der Ärzte getan, einen Link von Lara Maas geschickt hat, von so einem Interview und hat dann gesagt, guck mal, das ist doch irgendwie toll, wie die das geschrieben hat. Und darüber bin ich dann auch auf das Heft gekommen, von Mutter zu Mutter. Also ich habe es mir quasi irgendwie selbst dann auch erarbeitet und hatte jetzt eben von den Ärzten da nicht so die Unterstützung. Und ja, dann waren halt noch ein paar Wochen, bis Lilly dann auch geboren ist. Und man muss auch sagen, natürlich haben wir gedacht, okay, ja, sie wird Down-Syndrom haben. Aber dadurch, dass dieser NIPT-Test ja auch mal falsch sein kann und man das Kind noch nicht gesehen hat, das ist so spannend, sind wir auch in die Geburt reingegangen, haben gedacht, ah komm, vielleicht die 5%, vielleicht hat sie doch kein Down-Syndrom. Also es ist so verrückt.
Verrückt, ja.
Ja, wie man, wenn man das Kind halt noch nicht gesehen hat, ne? Und
ja,
genau, dann bei der Geburt letztendlich wurde ich da eingeleitet, das hat dann nicht funktioniert und dann hatte ich einen Kaiserschnitt und als sie dann übers Tuch gehangen wurde, habe ich meinen Mann angeguckt und habe gesagt, die hat Down-Syndrom. Es war so, weil ich sofort irgendwie gesehen habe und genau, ich habe sofort gesehen, es war aber auch okay in dem Moment, ne? Es war eher so dieses, was bringt das Kind jetzt noch so mit sich? Schreit das, wird es atmen, was ist mit dem Herz? Und die hat dann aus Leib und Seele geschrien und da waren wir erstmal mega happy und erleichtert. Und die Ärzte haben sie auch kurz angeguckt und dann durfte sie direkt zu uns und dann war so das Herz erstmal voll. Ne? Also das war so ein krasser Glücksmoment. Aber auch wiederum dann doch nochmal so diese knallharte Bestätigung, ja, wir haben jetzt ein Kind mit Down-Syndrom und mit Herzfehler. Ja, das, wenn man auch ein neurotypisches Kind bekommt, das Leben ist ab da anders für jeden. So, ne? Aber ja, da kam absolut. Halt quasi dieses Päckchen noch mit dazu.
Weißt du, was mir heute extrem auffällt, während ich dir zuhöre? Mhm. Ich kenne dich ja jetzt eine Weile. Ich durfte dich begleiten, als du als vermeintlich emotionales Wrack zu mir gekommen bist. Ich weiß natürlich auch, wo du heute in deiner Geschichte stehst und ich weiß um deine Stärke. Und gleichzeitig höre ich dir zu und denk so, krass, wie sehr du über dich selber gerade auch erzählen kannst, wie viel Stärke du im Prozess auch immer noch haben konntest und halten konntest, wie viel Hoffnung und Zuversicht du haben und halten konntest und wie es unstrittig war, dass dieses Kind absolut geliebt ist und dass die Sehnsucht wirklich gewesen wäre, dass jemand gesagt hätte, ist okay, dass ihr euch dafür entscheidet. Und das vielleicht auch für alle, die jetzt zuhören, wenn man Janine begegnet ist, in dem Moment, wo sie zu mir gekommen ist, hättest du das alles so gar nicht sagen können. Ich habe dich bei mir ankommen hören mit diesem Riesenaufschlag nach der Entbindung, dass alles sich bewahrheitet hat, dass das nicht aufzuhalten war und dass du gefühlt in eine völlige Handlungsunfähigkeit und Ohnmacht gefallen bist. Und ständig kamen da Menschen, die von außen total viel Druck adressiert haben, so in meiner Wahrnehmung. Wenn du da jetzt so auf das Früher-Ich mal guckst, wie ging's denn der Janine nach der Entbindung mit allem, was dann kam, der ersten, der zweiten OP, wie war das?
Das war tatsächlich auch genau von dem geprägt, was du gerade erzählt hast. Also ich war einfach total ohnmächtig. Also Entbindung war, ja, sie hat Down-Syndrom, wir konnten aber schön bonden und auch Lilly war 3 Tage bei uns. Also wenn man das rückblickend, wir hatten ein Familienzimmer, wenn man sich das rückblickend anguckt, die hatte so einen krassen Herzfehler, dass sie das überhaupt überstand. Also es ist Wahnsinn, aber sie war 3 Tage bei uns und wir hatten so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, so fühlt sich das vielleicht an, wenn man einfach ein gesundes Kind bekommt. Man liegt da und dann kuschelt man und so weiter. Und ich glaube, ab 3 Tage danach hat der Kardiologe sie dann nochmal geschallt. Und da fing dann diese Ohnmacht für mich an, weil er hat dann geschallt und wir haben doch vorher gedacht, ach, vielleicht hat die gar nicht so einen schlimmen Herzfehler, weil die sieht ja nicht blau aus, die atmet. Also, ne, wir haben da auch noch, also wir waren immer so, eigentlich, dass man noch sich so an dem letzten Strohhalm festgeklammert hat. Und dann hat er geschallt und er war auch ganz ruhig und dann hat er uns irgendwann angeguckt und hat gesagt, ja, also es ist nicht nur ein VSD und es ist schon viel, viel umfangreicher. Und letztendlich hat Lady einen AVSD, aber sie hat tatsächlich die seltenere Form. Sie hat den imbalancierten AVSD, das heißt, ihre linke Herzhälfte war deutlich kleiner als die rechte. Und ganz oft führt dieser Herzfehler dann doch letztendlich zu einem hypoplastischen Linksherz- oder Rechtsherzsyndrom, was man ja nur palliativ behandeln kann. Und das war für mich der Zeitpunkt, der Arzt hat es nicht direkt ausgesprochen, aber wo ich zum ersten Mal gedacht habe, scheiße, die kann daran sterben. Interessanterweise, warum auch immer, hatte ich das während der Schwangerschaft gar nicht, weil ja, Herzfehler blöd, aber uns wurde immer mitgegeben, das kann man super operieren, da hat man eine gute Lebensqualität und das hat für mich alles verändert. Dieser Moment, dieser Herzfehler ist doch umfangreicher, er ist schwerwiegender und wir wissen auch gar nicht, ob man den korrigieren kann oder ob wohin die Reise geht.
Die Reise
und da
so
hat
geht
meine
damit.
Ohnmacht und diese Angst und dieses, was kommt da eigentlich auf uns zu und werde ich das jemals überstehen, hat genau an dem Tag eigentlich angefangen, weil dann einen Tag später kam Lilly dann auch in die Kinderklinik, um mit den Medikamenten eingestellt oder auf die Medikamente eingestellt zu werden. Ich da im Wochenbett mit Milcheinschuss, was auch immer, saß da mit Kaiserschnittnarbe und saß da und habe einfach gedacht, ich kann das gerade eigentlich alles gar nicht, aber ich muss es irgendwie für mein Kind machen. Und da war ich dann auch natürlich körperlich, ne, also mental, aber auch körperlich einfach, da hatte schon angefangen, dass das so ein bisschen bergab auch irgendwie ging, ne, weil ich einfach...
Es ist ja auch einfach ein Zustand des Ausgeliefertseins, ne? Das muss man ja mal so sagen. Du bist deinem Körper ausgeliefert, du bist der Fürsorge für Lilly den Ärzten gegenüber ausgeliefert. Die ist im Zweifelsfall noch räumlich weit weg. Das ist ja tatsächlich nicht mal überraschend, dass du als Janine nach der Entbindung plötzlich ganz schön überrollt worden bist von dem, was da so da war.
Ja, es war auch einfach dann doch mal mehr und anders, als ich irgendwie dann vorher dachte oder ich auf Social Media oder so gesehen habe. Ne? Die waren dann mir ja schon einen Schritt voraus. Ja. So. Und das Leben sah da einfach schon ganz anders aus, als das Leben, was wir dann hatten. Und ich muss auch sagen, dass ich meinem Mann da sehr dankbar bin, weil der einfach da auch sehr viel für mich erstmal übernommen hat oder alles, was irgendwie ging, um mir trotzdem eine Art Wochenbett zu ermöglichen. Und auch immer ohne schlechtes Gewissen, sondern so dieses, du bleibst jetzt zu Hause und ich fahre jetzt mal alleine zu Lilly und so weiter. Und bin ich dem auch sehr dankbar. Nichtsdestotrotz hat es uns ab da einfach sehr, sehr überrollt. Und das Interessante war, das Down-Syndrom war in dem Moment völligst egal. Es ging nur um das Herz, weil es war total, irrelevant, weil zum einen konnten wir eh noch nicht absehen, wie wird sie sich entwickeln. Ja, sie wird sich halt später entwickeln in vielen Bereichen, aber es ging darum, wie schaffen wir es, dieses Kind jetzt auf der Herzreise zu begleiten mit allen Ausgängen. So, das war für mich schlimm, weil eigentlich wollte ich an diesen Ausgang, das Kind kann das nicht überleben, wollte ich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht drüber nachdenken, weil ich dachte, es hat sich jetzt wie so eine Strafe angefühlt. Warum werden wir dafür bestraft, dass wir uns ein Kind gewünscht haben, dass wir uns dann auch noch für dieses Kind entscheiden? Und jetzt kommt alles irgendwie noch mal härter, als ich so vorher schon erahnt oder gedacht habe. Und da fing tatsächlich diese Ohnmacht an. Und das ging ja dann so, also richtig akut war das auch, diese Angst und Ohnmacht, so diese 6 Monate bis zur großen Herz-OP. Wobei man sagen muss, nach 2 Monaten ging es Lilly richtig schlecht schon, weil sie hatte auch einen offenen Duktus. Und der ist aber eigentlich bei vielen Herzfehlern sehr wichtig, überlebenswichtig. Und der Arzt hat noch gesagt, er wird sich nicht schließen. Und er hat sich aber unbemerkt langsam geschlossen. Und das wäre halt hätte zum Tod geführt, wenn wir das nicht rechtzeitig bemerkt hätten. Weil sie halt einfach auch nichts mehr getrunken hat. Mhm. Sie war ganz blass, sie war komplett kalt. Und dann hatte sie schon den ersten Eingriff nach 2 Monaten. Und dadurch, dass wir permanent bei Ärzten waren, wir waren ja ständig beim Kardiologen, wir waren im Kinderherzzentrum. Also eigentlich waren diese 6 Monate ja auch nur sehr, sehr medizinisch und ärztlich schon wieder geprägt. Und auch mein Mann und ich hatten ja kaum Zeit, irgendwie auch mal in dem Moment das für uns nochmal klarzumachen, was ist uns da eigentlich passiert, sondern du funktionierst ja letztendlich einfach nur für dein Kind. Und so war auch der Alltag mit Lilly. Das hat es, glaube ich, auch für mich nochmal schwer gemacht, dass ich bei allem immer genau geguckt habe, ist sie zu kalt, hat sie genug getrunken, hat sie zugenommen. Förderung war da irgendwie so für mich noch gar nicht relevant in dem Moment, wobei auch da schon alle von außen kamen, Therapeuten, ihr müsst jetzt das machen und das machen und das machen. Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, es geht erstmal darum, dass dieses Kind irgendwie das übersteht und dann können wir fördern. Ja, und eigentlich bestanden meine Tage ja irgendwie darum, irgendwie mit das Überleben meines Kindes zu sichern. Das klingt jetzt so krass, aber irgendwie war es ja letztendlich so. Und dadurch war ich immer in diesem Gefühl, ja, ich kann irgendwie was tun, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich bin so dem Schicksal und der ganzen Situation hilflos ausgeliefert. Und ich habe es mir nicht ausgesucht, sondern irgendjemand hat das jetzt halt so gewollt, keine Ahnung. Also es war, oder es ist einfach so gekommen letztendlich.
Ja, und es ließ sich auch, glaube ich, so, ne, das ist so ganz spürbar für mich nochmal, wenn du das heute so erzählst, es ließ sich halt auch nicht willentlich Sicherheit herstellen. Also mit allem Beobachten, Gucken, Tun, Machen, zu Ärzten gehen, ließ sich ja trotzdem keine Sicherheit herstellen. Gleichzeitig weiß ich aus eurer Geschichte ja auch, erstmal gab es Situationen im Austausch mit Ärzten, die ja massiv viel Einfluss auch auf dich gehabt haben. Da sind ja Sätze gefallen und vielleicht hören wir die heute auch noch im Gespräch, die ganz, ganz viel mit dir und euch gemacht haben. Und das, obwohl es Lilly ja zusehends wirklich dann auch später besser ging. Sie hat sich ja wirklich durch alles durchgekämpft. Die hat ja Situationen gemeistert und überstanden, die fast unvorstellbar schienen an manchen Punkten eurer Geschichte. Und obwohl sich diese Besserung eingestellt hat und an dem Punkt kamst du dann ja irgendwann zu mir, konnte die Angst ja einfach immer noch nicht weichen. Wir haben mit den Ängsten gearbeitet, Stück für Stück haben wir uns mit der Traurigkeit, der Ohnmacht und dem Zweifel darin auseinandergesetzt. Was hat sich in deinem Alltag dadurch verändert, dass du deinen Emotionen da so viel näher gekommen bist? Und wie konntest du auf deine und eure Geschichte schauen, als das in Veränderung geraten ist?
Es hat sich so, so viel verändert. Ich will das jetzt gar nicht so ausführlich nochmal beschreiben, aber um das einfach nur nochmal kurz klarzumachen, dieses eine Erlebnis mit der besagten Ärztin, was mich ja bis heute noch nicht richtig loslässt, aber ich habe es jetzt so für mich im Griff, aber das war damals eben für mich, also das war wirklich für mich traumatisierend in dem Moment. Und es hat mich nicht losgelassen, weil ich da habe ich auch gemerkt, wie krass mein Nervensystem einfach überreizt ist, so, ne? Also genau, Lilly war, es war nach der großen Herz-OP, sie hat sich da zurückgekämpft, nach der großen Herz-OP muss man auch sagen, dass es soweit gut verlaufen ist, dass aber Lillys Herzklappen, die mussten auch rekonstruiert werden, dass die sehr, sehr undicht waren. Also eigentlich waren die mega undicht und Ärzte sind dann immer erstmal zurückhaltend, aber eigentlich ist es so, wenn das so geblieben wäre, hätte man nicht überleben können damit. Und zu dem Zeitpunkt war Lilly noch zu klein für eine künstliche Herzklappe und es gab auch kein eigenes Herzbeutelgewebe mehr letztendlich. Das versucht man immer im ersten Schritt. Und genau, die Ärzte haben das auch erstmal alle nicht so, wie soll man sagen, uns so direkt gesagt. Vielleicht aber auch, um uns nicht direkt zu verunsichern, weil sie halt gesehen haben, okay, die hat sehr undichte Herzklappen, aber die kämpft sich von Tag zu Tag zurück und sie sieht jetzt auch, also es gab ja immer eine Steigerung vom Zustand. Und da war Lilly auch schon wieder auf Normalstation. Und da kam dann eben diese besagte Ärztin rein und hat tatsächlich zu meinem Mann und mir gesagt, ich gebe Ihnen einen Tipp, bekommen Sie noch ein zweites Kind? Und dann haben wir uns angeguckt und haben so gesagt, warum? Also zum einen sehr übergriffig, aber warum? Ja, mit der Lilly sieht's nicht gut aus. Und das war für mich eigentlich so, habe ich dann in dem Moment, weil ich einfach auch schon durch die Monate und Wochen so überreizt war von allem, war das für mich, bei mir ist angekommen, die wird sterben. Und dann habe ich meine Jacke genommen, bin aus diesem Raum raus und bin raus und habe nichts mehr gesagt. Mein Mann ist mir dann hinterher und das war so, der hat dann auch nochmal ein Gespräch und so weiter. Aber das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich bin hier absolut am Ende und dann kommt doch quasi so eine übergriffige Meinung oder Aussage von einer Ärztin, obwohl ja Lilly da lag und schon wieder auf Normalstation war. Und ich habe das in meinem Kopf nicht zusammenbekommen. Wie kann man ein Kind, was eigentlich angeblich stirbt, auf der Normalstation? Also es war so ein absolutes, es passte alles nicht. Und dadurch bin ich aber natürlich, als wir dann auch entlassen worden sind, auch relativ schnell danach, interessanterweise, bin ich mit dem Gefühl nach Hause gefahren und habe gedacht, was ist denn, wenn mein Kind hier zu Hause verstirbt? Also, also das war für mich so total merkwürdig. Mhm. Und als ich dann ja zu dir ins Coaching gekommen bin, war das ja auch ein großes Thema, weil genau dieses, ich habe das einfach in meinem Kopf noch nicht sortieren können und ich glaube auch mit Blick auf traumatische Erfahrungen, diese Erlebnisse haben noch nicht so in meinen Lebenslauf reingepasst, weil das war immer so ein losgelöster Moment und ich dachte, der ist mir passiert, aber der passt nicht so rein irgendwie. Und als wir dann zusammengearbeitet haben, hat das ganz, ganz viel mit mir gemacht, weil ich endlich wieder Zugang auch zum Thema oder zu sowas hatte wie Zuversicht, Hoffnung, Dankbarkeit. Also Dankbarkeit hat mir so unheimlich viel gebracht und auch dieses Fokussieren auf das Hier und Jetzt. Also weniger auf das, was uns passiert ist und was vielleicht kommen könnte, was ich ja aber noch überhaupt nicht weiß, zu dem, wie geht es der Lilly jetzt gerade? Und wir hatten ja oft abends Coachings, dann habe ich mich danach, also es hat mir immer sehr gut getan, da habe ich mich dann relativ entspannt ins Bett gelegt und Lilly lag neben mir und hat dann so friedlich geschlafen und schön ruhig geatmet. Und das waren so Momente, und die habe ich auch heute noch, dass ich denke, ich bin so dankbar für dieses Kind, für diese Stärke, für all das, was wir auch geschafft haben und habe da nach diesem ganzen Monat zum ersten Mal wieder diesen Zugang gespürt, aber ehrlich gespürt, ne? Also nicht so, da haben wir auch drüber geredet. Ja. Es gibt ja diese Dankbarkeitstagebücher, die ich auch sehr gut finde. Und da schreibt man rein, ich bin heute dankbar für meinen Kaffee, ich bin heute dankbar für was auch immer. Und dann
kann man machen.
Kann man machen. Und dann habe ich, das fühlt sich auch gut an, aber so diese ehrliche, tiefe Dankbarkeit für etwas im Leben habe ich erst durch Lilly und durch unsere Geschichte gelernt. Und auch dadurch, dass ich durch dein Emotionscoaching Zugang dazu wieder gefunden habe. Ne? Und das hat, das hat sich halt in dem Sinne verändert und auch unser Alltag hat sich komplett verändert. Angst ist immer noch ein Thema. Ich glaube, das wird doch in jedem Leben immer ein Thema sein. Vor allem auch, es ist funktional.
Ist ja auch funktional, ne? Genau. Es ist ja nicht so, dass Angst grundsätzlich per se etwas Schlechtes ist. Es kommt ja darauf an, dient sie mir noch oder hält sie mich davon ab, Lebensqualität zu empfinden oder lebensfähig zu sein, ne? Oder handlungsfähig zu sein. Und ein gesundes Maß an Angst, um für sich auch rauszufinden, was brauche ich, um Sicherheiten herzustellen, ist ja total okay. Und ich weiß noch, dass das auch ein ganz großer Knackpunkt für dich war, als wir mit der Angst ganz intensiv gearbeitet haben und da nicht nur ressourcenreich mit Dankbarkeit und ähnlichen Dingen, sondern eben auch stressregulierend, kann ich mich erinnern, wie wir auf Anteilsebene gegangen sind, mit der Angst gearbeitet haben und ich noch weiß, wie du verstanden hast, die will ja sogar was für mich. Ich weiß noch, dass das so aus meiner rückblickenden Perspektive deines Coachings so voll der Gamechanger war von, guck mal, die fragt mich ab, damit ich dafür sorgen kann, mich sicherer zu fühlen. Und ich weiß auch noch, das, was du gerade schilderst mit diesem, ich lege mich dankbar neben Lilly, war auch tatsächlich dann die Ressource, die daraus entstanden ist. Dieses Gefühl von, ich kann hören, ob mein Kind richtig atmet. Ich kann fühlen, ob sie warm genug ist. Ich kann wahrnehmen, dass sie sich entwickelt. Und plötzlich hat das, glaube ich, einfach auch wieder diesen Drive gehabt, dass du Herrin der Lage bist.
Absolut. Und ich glaube auch, dass ich wieder Zugang zu meiner eigenen Intuition bekommen habe, zu meinem Bauchgefühl, weil das würde ich schon sagen, dass ich ein sehr gutes Bauchgefühl habe.
Bestätige ich dir gerne.
Ja, danke. Und dass ich da aber ganz oft auch durch diese Diagnosen und durch diese Rahmenbedingungen im Kopf war, so sehr im Kopf und welche Eventualitäten können da auftreten und was steht in irgendwelchen Lehrbüchern und bei Google und was auch immer.
Ja.
Dass ich das ein bisschen verloren habe und durch das Coaching da wieder zu meiner Intuition zurückgekommen bin und auch gemerkt habe, ja, wahrscheinlich die Intuition war auch nie komplett weg, weil irgendwie haben wir ja auch mein Mann und ich intuitiv ganz viel Gutes für Lilly getan und auch für sie eingestanden.
Voll.
Aber ich habe das zum ersten Mal mal wieder so richtig gespürt, dass, wie du sagst, dass ich irgendwie auch das Gefühl habe, ich bin wieder selbstwirksam. Und auch wenn ich die Dinge um mich herum nicht verändern kann, kann ich aber in dem Moment auch schauen, welchen Einfluss habe ich denn doch noch? Oder wie kann ich funktional, wie kann ich mit meiner Angst funktional umgehen? Also, und auch irgendwie diese Angst so ein bisschen begrüßen und eben nicht immer so dieses Angst ist immer so schwer und so, es will ich nicht. Das kommt immer direkt weg, auch bei vielen anderen Menschen. Nur dieses trotzdem erstmal angucken, was will die mir sagen? Also das war einfach für mich sehr, sehr hilfreich und wichtig. Und das nehme ich auch jetzt noch mit. Wenn Angst kommt, dann lasse ich die auch irgendwie zu, aber ich versuche dann immer auch so ein bisschen zu gucken, bringt mir dieser Gedanke jetzt auch was gerade? Will er mich auf was hinweisen? Kann ich dann auch in Aktion treten? Das ist immer für mich wichtig. Oder ist das jetzt einfach wieder so ein Horrorszenario, das ich mir ausmale und ich ja gar nicht weiß, ob das jemals eintreten wird und auch sagen kann, danke Kopf, du willst mich jetzt irgendwie auf was aufmerksam machen, aber ich kann es auch mal getrost beiseite schieben.
Ja, und das ist eine immense Fähigkeit, die du entwickelt hast. Und ich glaube, das war auch der Moment, an den ich mich erinnere, wo dir klar war, ich bin gar nicht mehr das emotionale Wrack. So, ich weiß, dass es irgendwann nochmal einen Augenblick auch in, ich würde so sagen, auf Mitte deiner Coaching-Reise gab, wo du schon nochmal eine krasse Traurigkeit gespürt hast. Ich kann mich an einen Tag erinnern, wo ganz viel hochkam, wo du gesagt hast, boah, ich dachte, ich bin schon viel weiter. Und gleichzeitig aber auch das einfach nochmal Raum brauchte, auch diese ganzen Dinge zu betrauern, die dir schwer gemacht worden sind in der Zeit vom Kinderwunsch bis dahin. So, ne? Das auch einfach mal wahrzunehmen, dass da ganz viel verloren gegangen ist von dem, was du dir für euch erwünscht hast.
Ja, absolut. So. Und was ich da aber auch sehr hilfreich fand, dass wir uns ja letztendlich auch im Rahmen von dem Emotionscoaching auf einer Reise befunden haben. Und ich ja zu dem Zeitpunkt mit Blick auf diese Heldenreise und du mir nochmal gezeigt hast, das ist eigentlich auch normal, dass das nochmal passiert. Ne? Dass man ja oft so diesen Anstieg hat. Und dann auf einmal fällt man nochmal so ein bisschen. Und dann hat man ja ganz oft das Gefühl, ich habe wieder irgendwie jetzt einen Rückschritt gemacht. Aber das war ja gar nicht so, sondern das war ein Moment. Es waren vielleicht ein paar Tage oder vielleicht auch mal ein paar Wochen. Und dann ging es ja aber irgendwie auch wieder weiter und auch noch mal besser weiter als vorher. Es war spannend, einfach das auch noch mal mit dem Hintergrundwissen, konnte ich das auch für mich viel besser annehmen und weitergehen.
Das ist jetzt natürlich auch spannend für alle, die zuhören. Janine ist natürlich auch ein kleiner Wissensjunkie dann gewesen, so während dieser Reise. Ich glaube, ich habe selten einer Klientin so viel Fachwissen mit auf den Weg gegeben, weil wir gemerkt haben, wie viel Freude ihr das macht und wie sehr das auch die Sicherheit irgendwie mit beflügelt. Und gleichzeitig war es so wertvoll, weil du, glaube ich, an diesem Tiefpunkt auch was ganz Entscheidendes erkannt hast nochmal, nämlich dieses, ich bin gerade im Begriff, jemand zu werden, der ich ohne all diese Erlebnisse gar nicht hätte werden können. Das war extrem präsent plötzlich in dir. Und daraus hat sich auch deine Reise zum Ende so entwickelt, dass du eigentlich so ein Paradebeispiel dafür bist, wie die Identitätsreisen gut verlaufen, wenn man die gut integriert. Du konntest sehr dankbar, sehr mit einem inneren Frieden auf all das gucken. Und hattest so eine neue Größe irgendwie entwickelt. Und dann war dieses Coaching zu Ende. Und ich weiß noch, wie du gesagt hast, ich habe so ein leises Rufen in mir, hat sich so die nächste Identitätsreise angekündigt. Ich glaube, ich möchte meine Geschichte irgendwann teilen. Und dann sind wir mit dem Coaching geendet. Und da standen die Rauhnächte das erste Mal an, letztes Jahr dann. Und dann hat dein Mann sich bei mir gemeldet. Liebe Grüße nochmal an dieser Stelle. Der hat sich gemeldet, hat gesagt, ich habe gesehen, dass du das anbietest, ich würde das der Janine gern schenken, ich glaube, das wird dir gut tun. Und das hat mich mega berührt, das war das erste Paket, was gebucht wurde und es hat mich mega dankbar gemacht, dass es an dich gegangen ist. Und du hast ohnehin schon gespürt, dass sich da vieles verändert hat und auch noch einiges verändern darf. Was hast du dir letztes Jahr im Rahmen dieser eigenen Auseinandersetzung mit deinen Wünschen gewünscht und was davon hast du aus dir selbst vielleicht auch schon erreicht?
Ja, ich habe mir ganz unterschiedliche Dinge gewünscht, aber vielleicht mal so die für mich wichtigsten Wünsche, so würde ich es mal bezeichnen. Also zum einen war natürlich ganz viel Lilly noch Thema, dass einfach mein großer Wunsch war, dass es so weitergeht, dass das Herz auch weiter wächst und gedeiht und sich alles dann, so wie es ja dann zum Glück auch war, relativ gut entwickelt hat. Aber auch ein wichtiger Punkt, das haben wir auch erarbeitet, war so, weil irgendwann kam ja dann auch das Thema Förderung mehr in den Vordergrund und dieses, ich fördere zu wenig und es nervt mich mittlerweile eigentlich auch schon, wenn ich das so sage, aber so dieser Gedanke, den glaube ich dann erstmal alle Eltern haben und ja, also natürlich auch da wieder, man will das Beste für sein Kind, keine Frage und ja. Es ist ja auch gut, dass man ein Auge drauf hat, wo steht das Kind gerade und was würde jetzt gerade gut tun, aber so dieses pauschalisierte, jetzt müssen wir doch das machen und noch das machen und das machen, da war ich halt auch mal eine Zeit lang drin. Und dann haben wir auch mal herausgearbeitet, wie möchte ich denn eher als Mama sein? Eine liebevolle und annehmende Mama für Lilly. Und das war so auch ein Wunsch, dass ich mich darin noch mehr selbst bestärke, auch in den ungeduldigen Momenten, weil ich war oft auch ungeduldig, wenn ich das Gefühl hatte, das dauert jetzt zu lange oder wenn Dinge nicht funktioniert haben, auch das Thema Essen, da haben wir immer noch bei Lilly ein Thema, aber wo ich dann auch immer so dachte, ich will doch eigentlich nur, dass sie das lernt, ne? Und so, das ist aber ganz oft auch mein Wunsch war und Lilly, auch wenn sie halt noch Brei ist, mega happy ist. Also auch diesen Blick dafür zu bekommen, was ist eigentlich mein Wunsch, was möchte ich unbedingt auf sie übertragen und womit ist sie happy? Also das habe ich mir sehr gewünscht und da muss ich jetzt auch sagen, dass mir das immer besser gelingt. Gestern Abend hat mein Mann und ich so eine Situation, bei Lilly ist es jetzt gerade so, dass sie so langsam in Richtung Bärenstand geht und so in die Aufrichtung und seit ein paar Tagen legt sie sich aber immer wieder auf den Rücken und macht da irgendwelche witzigen Dinge. Und dann, und so vor einem Jahr hätte ich doch gesagt, oh Lilly, jetzt setz dich mal hin und komm mal eher in die Aufrichtung. Und gestern saßen wir dann, haben beide gelacht und haben gesagt, ganz ehrlich, wenn sie Spaß daran hat, dann soll sie es halt einfach machen. Und daran haben wir schon so gemerkt, dass wir auch beide da natürlich manchmal noch von genervt sind, aber uns dann irgendwie schnellere Fortschritte wünschen, aber auch genau das schon passiert ist. Und das haben wir durch unser eigenes Handeln irgendwie erreicht, weil wir halt merken oder uns immer wieder daran erinnern, bringt mir das jetzt was, wenn ich ihr Druck mache oder mir Druck mache. Das war ein sehr großer Wunsch. Dann weiß ich noch, wie ich auf eine Karte geschrieben habe, dass ich auch meinen beruflichen Werdegang unter die Lupe nehmen möchte, tatsächlich. Also stand ja, das war ja auch so, dass ich jetzt dann in diesem Jahr wieder in meinen alten Job nach der Elternzeit zurückgekommen bin, eigentlich auch in einer neuen Funktion und mich da auch ein Stück weit drauf gefreut habe, dass ja aber dann auch nicht so verlaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich aber parallel, wie du sagst, ja einfach auch schon in unserem Coaching gemerkt habe, wie spannend ich das ganze Thema finde. Ich auch immer schon irgendwie richtig Lust auf Coaching hatte. Ich habe bei meinem alten Arbeitgeber oder im Rahmen von meinem vorherigen Job im HR-Bereich habe ich auch schon eine Coaching-Ausbildung gemacht, aber mit einem anderen Fokus. Dadurch wollte ich immer so viel erfahren und wissen und fand einfach schon immer irgendwie deine oder eure Herangehensweise auch mit der Akademie und was ihr da einfach aufgebaut habt, mega toll und habe auch einfach gespürt, wie sehr ich mich mit diesen Themen verbunden fühle und habe ja immer mal wieder gesagt, Ini, wenn ich mal irgendwas tun kann, einen Beitrag leisten kann, melde dich bei mir.
Ich bin da und on fire, ja.
Genau, ich bin da und ich habe Lust und das habe ich auch auf eine Karte geschrieben, dass ich einfach dann, ich hatte es glaube ich so formuliert, dass ich auch dich erstmal im neuen Jahr ankommen lasse, weil ich einfach weiß, wie viel da anstand und dir aber irgendwann nochmal schreiben möchte oder mich nochmal melden möchte mit dem Angebot, also ohne Druck, ne, einfach, dass ich halt nochmal sagen möchte, ich bin da und ich habe total Lust, in irgendeiner Form mit beizutragen in der Akademie und ja, irgendwie, da kommen wir ja im Gespräch auch noch drauf. Wir waren dann ja immer wieder im Austausch und da habe ich auch das Gefühl, dass ich da auch was zu beigetragen habe. Ich hätte auch sagen können, ich melde mich halt nicht mehr und wir gucken mal so entweder irgendwann ja oder nein.
Ja.
Und dass ich da auch irgendwie mehr für mich losgehe und auch mutig bin. Ich glaube, vor Lilly hätte ich mich das überhaupt nicht getraut.
Nee, du hast dich echt selber aktiv immer wieder auf den Schirm geholt. Das wäre tatsächlich gar nicht notwendig gewesen, weil ich dich so sehr auf dem Schirm hatte, glaube ich. Aber man hat einfach gespürt, wie aus dieser Erfahrung, aus diesem, ich bewältige meine Ängste und ich kriege einen anderen Zugang wieder zu Optimismus und Zuversicht, so eine unfassbare Kraft in dir entstanden ist. Und das war wirklich so schön zu sehen. Und es war eher so, dass wir das noch gar nicht sofort greifen konnten oder dir jetzt nicht irgendwie sofort einen Platz anbieten könnten, um dir das an den Weg zu geben. Und gleichzeitig war es aber toll, im Austausch mit dir auch zu merken, hey, mach doch schon mal die Grundausbildung und wenn wir im nächsten Jahr ausbilden, dann machst du bei uns alle Level und dann unterstützt du pflegende Eltern mit deiner Expertise. Und dann kam ja irgendwie doch nochmal was ganz anderes. Es gab nämlich auch noch einen anderen Wunsch, auch einen, den wir im Coaching mal kurz beleuchtet haben und der hat eben schon ein bisschen Raum gekriegt, als du von dieser sehr unangenehmen und übergriffigen Situation mit der Ärztin erzählt hast. Es gab ja auch den Wunsch, der dich durchaus auch sag mal so mit den Sorgen in Kontakt gebracht hat, ne? Ein zweites Kind vielleicht zu bekommen.
Absolut, genau. Für uns war das da zu dem Zeitpunkt, als die Ärztin das gesagt hat, auch unvorstellbar, muss man auch sagen. Und dann aber irgendwann, als sich alles so ein bisschen mal geordnet hat, sortiert hat, wir auch irgendwie gemerkt haben oder auch diesen Zugang zu dem Schönen hatten, auch mit Lilly, haben wir uns immer so die Frage gestellt, wollen wir noch ein zweites Kind? Also beziehungsweise war das nie ausgeschlossen. Aber nach all dem, was wir erlebt haben, war das einfach erstmal kein Thema. Und dann haben wir halt für uns auch einfach überlegt, vor welchem Hintergrund wollen wir diese Entscheidung treffen? Das habe ich auch auf eine meiner Karten geschrieben, dass ich eben die Entscheidung für ein zweites Kind nicht aus Angst treffen möchte, sondern aus Liebe und mit Mut treffen möchte. Ne? Weil wenn ich jetzt die Angst da wieder irgendwie siegen lasse, dann hätte ich wahrscheinlich mich das nicht unbedingt getraut, muss ich sagen. Es hätte noch länger gedauert, sagen wir es mal so. Und genau, so ist dann irgendwann auch der Wunsch und der Entschluss gekommen, dass wir gesagt haben, wir begeben uns auf diese zweite Reise mit dem zweiten Kind und das war dann auch bei uns Thema, weil natürlich, klar, ne, mit der Vorerfahrung geht man eben nicht so entspannt und locker in eine Schwangerschaft rein, wie das eben Menschen tun können, die vielleicht auch noch nie so Erfahrung gemacht haben. Ne?
Absolut. Ich weiß noch, wie wir auch darüber gesprochen haben und das auch mal kurz angeguckt haben, dieses Thema, und für dich dann irgendwann klar war, ich hole mir die Sicherheit, die ich brauche.
Genau.
Wenn ich sie brauche.
Genau.
Und dann kann ich mich noch sehr gut an den Tag erinnern dieses Jahr, wo ich eine Nachricht von dir bekommen habe. Ich bin schwanger. Es war sehr früh in der Schwangerschaft. Ich habe mich unbändig mit dir und euch gefreut. War ein super schöner Moment. Und du hast ja auch alle Sicherheiten geholt, die du gebraucht hast. Verlief alles gut. Bis zu dem Tag, wo du dann doch wieder mal alleine zu einem Routine-Ultraschall gegangen bist. Das erste Mal wieder alleine. Weil du dich sicher genug gefühlt hast.
Und ich Mut hatte und mich getraut habe und ich weiß.
Und dann, und es hat dich dann zum zweiten Mal in deinem Leben ohne Vorwarnung alles verändert.
Ja.
Da war die Diagnose sehr schwerwiegend, unklar, wie es überhaupt weiter verlaufen würde. Und ich kann mich noch unfassbar gut an das Gefühl erinnern, das ich hatte, als ich deine Sprachnachricht abgehört habe. Und das werde ich auch vermutlich nie vergessen. Und mir kommen auch bis heute noch die Tränen, wenn ich daran denke. Wie hast du diesen Tag und diese Nachricht und Diagnose und auch die folgenden Tage erlebt?
Ja, sehr schwer auch wieder. Also nochmal angefangen mit, ja, ich habe mich getraut, da alleine hinzugehen, weil eigentlich mein Mann auch immer gesagt hat, ich komme mit zu den Untersuchungen. Und ich habe gesagt, komm bitte mit zum ersten Screening, das ist mir wichtig, weil das war ja bei Lilly der Zeitpunkt, als alles anders wurde. Und das hat er auch gemacht und da war auch vermeintlich noch alles in Ordnung. Und dann bin ich da rausgegangen und habe gedacht, ah, diesmal läuft so irgendwie. Oder diesmal ist einfach mal so, wie es sein sollte, genau. Und dann hatte mich meine Gynäkologin, dann nämlich tatsächlich den Arzt nochmal gewechselt, hatte dann gesagt, kommen Sie in 3 Wochen nochmal, dann kann man bestimmte Dinge einfach nochmal besser sehen. Und dann habe ich auch zu meinem Mann gesagt, weil er wollte eigentlich unbedingt mitkommen. Und dann habe ich gesagt, ich traue mich, was soll denn da jetzt sein? Also wenn beim ersten Screening schon nichts war, dann, also da merkt man auch wieder, dass ich dann auch irgendwie selbst so Mut und Hoffnung geschöpft hatte nach der anfänglichen echt krassen Angst. Also in den ersten Wochen hatte ich auch viel Angst noch wieder. Und dann bin ich da hingefahren. Mhm. Die Ärztin hat dann den Ultraschall gemacht. Und man muss auch sagen, es war auch gut, dass ich nochmal für mich einfach dann zu der Ärztin gewechselt bin, weil die einfach einen anderen Umgang damit hatte. Das war für mich sehr heilsam rückblickend. Aber nichtsdestotrotz lag ich dann da und sie hat dann den Ultraschall gemacht und ich kenne mich ja mittlerweile doch auch ein bisschen aus und sehe ja, habe ja irgendwie ein Gespür dafür, wenn da was nicht so richtig aussieht. Und habe dann auch eben bestimmte Dinge gesehen und habe mir nur so die Frage gestellt, ist das so normal jetzt in der Woche oder nicht? Und dann hat sie irgendwann auch zu mir gesagt, es tut mir total leid, aber da, ich sehe hier wieder Dinge, die dürfen in dieser Schwangerschaftswoche, das war dann ja die 12., 13., die dürfen so nicht mehr sein. Und dann hat sie mir eben das alles aufgezählt und ich habe es dann auch selbst gesehen. Und dann kam noch dazu, ich vermute, hier ist wieder ein Gendefekt im Spiel, aber kein Down-Syndrom, das sieht nach was anderem aus. Und dann lag ich da und der Boden unter mir ist einfach aufgegangen und ich bin da reingefallen. Und parallel habe ich mich einfach nur noch von oben betrachtet. Also das war krass, was das in mir ausgelöst hat, weil ich mich so wieder zurückversetzt gefühlt habe in meine erste Schwangerschaft und gleichzeitig hat es sich noch schlimmer angefühlt, weil wir haben jetzt hier nicht mehr über ein lebensfähiges Kind eigentlich gesprochen, sondern standen so viele Fragen im Raum. Also zum einen hat die Ärztin noch nicht gesagt, dass das Kind nicht überleben wird, aber in meinem Kopf kam genau das hoch, kann das Kind so leben? Also zum Beispiel war das Gehirn halt auch nicht richtig angelegt. Das war so, wo ich gesagt habe, das wird nicht funktionieren. Mhm. Und dann kam aber trotzdem gleichzeitig der Gedanke, ich kann und möchte mich auch gegen dieses Kind wieder nicht dagegen entscheiden, weil es auch wieder ein Wunschkind war. Und auch dieses, wie soll ich das für den Fall, dass das leben kann, wie soll ich das schaffen? Also wie soll ich jetzt mit Lilly und dann noch ein wahrscheinlich mehrfach schwerstbehindertes Kind, so wäre es halt, also wenn das überlebt hätte, wäre es so gewesen. Also es war einfach ein absolutes Chaos in mir und ich habe dann natürlich erstmal angefangen zu weinen und habe mir gedacht, wie blöd, dass mein Mann jetzt nicht dabei ist. Und dann, ja, war da erstmal so eine absolute Leere und ich konnte es auch nicht glauben. Es war wieder so, dass ich dachte, das ist doch jetzt nicht wahr. Das darf nicht wahr sein, dass das jetzt schon wieder passiert. Und irgendwie ich auch mit der Angst, dass ein Kind sterben könnte, ja, sowas von, also das stand ja dann für mich irgendwie gedanklich schon im Raum, zwar auf der ganz anderen Ebene als bei Lilly.
Ja.
Aber dass ich gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Also warum passiert das jetzt irgendwie wieder? Und so bin ich dann erstmal nach Hause gefahren, beziehungsweise es hat halt so lange gedauert. Dann hat mein Mann schon gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und dann habe ich nur geschrieben, es ist überhaupt nichts in Ordnung. Und dann war der natürlich auch schon mega hibbelig und aufgeregt. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Das hat mich so an Lillys Diagnose oder Auffälligkeiten erinnert, weil auch da hat er mir wieder die Tür aufgemacht und wir sind diesmal beide in Tränen ausgebrochen. Beim ersten Mal war er so stark. Und diesmal sind wir beide in Tränen ausgebrochen und haben dann auch gesagt, warum? Wir haben doch irgendwie niemandem was getan. Und weiß nicht, und dann war da noch Lilly und so dieses, dann funktioniert man irgendwie doch auch wieder, weil das Kind halt noch da ist. Aber man fühlt sich einfach unfassbar leer und kann auch das Ganze wieder nicht so begreifen, was da gerade passiert. Und auch wieder dieses Unvorhersehbare und was kommt dann auch? Das war ja für uns dann auch erstmal unklar so ein bisschen. Ja,
absolut. Und es ist ja auch einfach damit einhergegangen, genau wie du es eben gesagt hast, so habe ich dich auch direkt wahrgenommen. Ini, ich kann mich nicht gegen dieses Kind entscheiden, das ist nicht da. Und jetzt bist du heute weiterhin die Mama von Lilly und zusätzlich die Mama eines Sternkindes. Wir haben das eben schon gehört. Keine von uns beiden hätte das ahnen können, wie sehr dich der Wunsch nach einem zweiten Kind nochmal mit dieser realen Angst vor dem Verlust in Kontakt bringt. Und ich hätte dir wirklich von Herzen eine komplikationslose Schwangerschaft und ein gesundes Kind gewünscht, einfach weil ich es dir gewünscht habe, dass es sorgenfrei und leicht ist. Unabhängig davon, wie das Leben dann später mal gespielt hätte und das Kind dann auch eine Krankheit gehabt hätte oder eine Behinderung oder mit welcher Geschichte es auch immer in euer Leben gekommen wäre, doch so kam es ja halt gar nicht erst. Nach dem Wochenende gab es dann keinen Herzschlag mehr.
Genau, ja.
Magst du mal erzählen, wie du all das empfunden hast und wie es dir heute damit geht?
Meine Gynäkologin hat mich dann tatsächlich nochmal zu einem Pränataldiagnostiker geschickt. Der hat dann zum ersten Mal auch gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ich kann hier keine positive Prognose geben. Also das Kind wird versterben. Wann kann ich Ihnen nicht sagen, aber so, und so sind wir dann erstmal rausgegangen und da das Kind da aber noch am, der Herzschlag war noch da. Und wir dann einfach auch nicht so genau wussten, wie gehen wir jetzt vor? Also tragen wir das Kind weiter? Wie entscheidet man sich? Das waren weiterhin so viele Fragen. Mhm. Haben wir dann gesagt, wir gehen nochmal in ein größeres pränatales Zentrum, wo wir auch mit Lilly waren, um das auch nochmal bestätigen zu lassen, letztendlich. Genau. Also wir waren bei dem einen Pränataldiagnostiker am Freitag und am Dienstag darauf waren wir dann in einem anderen Zentrum. Und das Wochenende war schrecklich. Also es war so dieses, lebt das Kind jetzt noch? Wie entscheiden wir, wie wird unser Leben, wie wird alles kommen, wie kümmern wir uns jetzt um Lilly? Also es war einfach, das waren so die längsten Tage meines Lebens, gefühlt. Mhm. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich mir gewünscht habe und auch mit dem Kind für mich gesprochen habe und gesagt habe, bitte entscheide du. Ich kann das nicht, ich kann diese Entscheidung nicht treffen und ich will sie nicht, weil ich habe mich für dich entschieden. Aber bitte treff du die Entscheidung, ob du leben kannst, möchtest oder nicht. Und das Gespräch war für mich so wichtig, weil es zum einen so eine Verbindung geschaffen hat, aber ich auch irgendwie das so ein bisschen loslassen konnte, diesen Gedanken, dass ich da irgendeine Entscheidung treffen muss, weil ich habe mich ja entschieden. Ich habe mich für das Kind und fürs Leben entschieden, ne? Und ich habe mich nicht für das andere entschieden.
Ja.
Und als wir dann in der Pränataldiagnostik waren und ich auf der Liege lag und die Ärztin dann geschaltet hat, die war auch sehr ruhig und mein Mann und ich haben uns schon angeguckt und haben so quasi so genickt, weil wir halt gemerkt haben, dass das Kind bewegt sich nicht mehr. Und das hat die Ärztin dann nochmal bestätigt und hat gesagt, das Kind hat ihnen die Entscheidung abgenommen. Und das war für mich so ein Moment auch von Ehrfurcht irgendwie, weil ich gespürt habe, Boah, also das war so, das kann man nicht beschreiben, was man in dem Moment fühlt, weil es war...
Ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre. Ich kenne die Geschichte schon und sie berührt mich jedes Mal trotzdem bis ins Innerste, ja.
Ja, mir geht's auch so, wenn ich, weil das sind so Dinge, auch bei Lilly sind Dinge passiert, die für mich neben Medizin, die sehr viel kann zum Glück heute, aber auch an Wunder grenzen. Und das war jetzt da letztendlich auch so, dass es für mich irgendwie eine Art Wunder war, wie sich alles dann doch irgendwie auch gefügt und entwickelt hat. Und dann stand aber tatsächlich für mich auch noch in dem Moment mit der ein weiterer schwerer Schritt bevor, dieses Kind natürlich auf die Welt zu bringen. Das war für mich unvorstellbar, weil ich war einfach dann halt schon ein bisschen fortgeschrittener. Ja. Und dann läuft das halt nicht mehr mit, ich gehe ins Krankenhaus und bekomme eine Ausschabung, sondern das Kind wird natürlich geboren. Das war für mich unvorstellbar, weil ich zum einen bei Lilly ja auch einen Kaiserschnitt letztendlich hatte. Ich hatte jetzt noch nicht so viel Geburtserfahrung, also, ne? Und habe dann auch gesagt, ich kann das nicht. Wie soll ich das schaffen? Dann saß ich da wieder und war verzweifelt und habe gedacht, ja. Naja, letztendlich, wir haben es geschafft. Wir wurden da auch wieder gut begleitet, das muss man auch sagen. Es war trotzdem schwer und es war auch wieder was, was man eigentlich nicht so gerne erleben möchte. Aber auch das haben wir wieder geschafft. Und ja, irgendwie, auch wenn ich es uns auch gerne erspart hätte, weil ich mir genau das für uns gewünscht habe, was du dir für uns gewünscht hast, jetzt mit ein bisschen Abstand sage ich, es ist einfach krass, was wir seit ungefähr, ich würde mal sagen, mit der ersten Schwangerschaft seit 3 bis 4 Jahren jedes Jahr schaffen. Und ich bin tatsächlich bei diesem Thema schneller zu der Erkenntnis gekommen, was mir auch zeigt, wie weit ich doch gekommen bin. Natürlich lassen wir auch Trauer zu und ich habe auch quasi ein kleines Wochenbett hatte ich und dann habe ich mir auch die Zeit genommen. Wir haben sehr viel geweint. Wir haben aber auch sehr viele Rituale irgendwie für uns so geschaffen, überlegt, was würde uns gut tun als Erinnerung auch an das Sternenkind und haben alles zugelassen. Also weinen, aber auch lachen, Freude, auch mit Lilly und das war irgendwie wichtig. Und wie gesagt, was ich auch merke, dass ich bei Lilly schon eine Art Trauerarbeit geleistet habe. Nicht Trauer, sie ist zum Glück da, aber Trauer eben, was du auch mal angesprochen hast im Interview. Wir haben uns das natürlich alles anders vorgestellt oder ich glaube alle Menschen, die ein Kind mit Behinderung oder Krankheit bekommen, die haben sich ihr Leben ja auch anders vorgestellt oder hatten eine vermeintlich andere Vorstellung. Ich weiß ja gar nicht, wie es geworden wäre. das weiß man ja nicht.
Stimmt.
Und das ist ja auch so, dass ich da schon ganz viel Trauerarbeit irgendwie geleistet habe und ich merke, das kommt mir jetzt gerade zugute, weil ich zum einen weiß, wie das so ein bisschen abläuft, ich mich auch in Trauer kennengelernt habe. Und das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, 2 Monate ist das jetzt her, dass ich jetzt nach 2 Monaten schon sagen kann, dass ich aber auch wieder relativ schnell jetzt Zuversicht spüren konnte, dass ich sogar jetzt schon an dem einen oder anderen Punkt sage, ja, ich hätte es uns gerne erspart, aber es war auch irgendwie wieder für was gut. Also einfach auch neue Erkenntnisse, die wir auch in Bezug auf das Kinderwunschthema generell nochmal bekommen haben oder auch einfach nochmal mehr die Dankbarkeit, dass wir schon eine Lilly haben, auch wenn Lilly Down-Syndrom hat und einen Herzfehler, aber dass die Lilly da ist und dass wir ein Kind haben, dass wir mit der ein schönes Leben haben. Also das auch nochmal mehr zu spüren, da stehen wir gerade so, ne? Dass man das eigentlich so nach diesem Tal auch wieder so langsam es auch bergauf geht.
Ja, ihr habt das halt einfach einerseits natürlich schneller, aber ihr habt das einfach auch integriert, dass das die Geschichte ist, die passiert ist. Es ist nicht mehr surreal und ich glaube, das macht halt unfassbar viel aus, um sich nicht so ausgeliefert zu fühlen einer Übermacht, sondern einfach wahrzunehmen, das ist die Geschichte, die in unserem Leben stattgefunden hat. Und es ist trotzdem nicht die Beschreibung unseres gänzlichen Lebens so irgendwie, ne? Das macht ja auch ganz viel aus.
Ja, das trifft es ganz gut, dass es ein Teil unseres Lebens ist, aber diese Integration schneller erfolgen konnte als bei Lilly auch. Ne? Also absolut.
Ja, total. Wir haben uns ja auch einige Wochen danach erneut getroffen. Du hast dir das gewünscht und wir haben zusammen geweint, wir haben gelacht, wir haben geschwiegen, wir haben auch drüber geredet. Und ich habe dich gesehen mit dieser Trauer, aber vor allem auch mit dieser großen Liebe und mit diesem wahnsinnigen Frieden zu dieser Geschichte. Und als wir darüber dann gesprochen haben, wie schwer es Menschen im Außen fällt, mit dir darüber zu sprechen, was passiert ist, ne, kam eben diese Idee für dieses Gespräch. Es kam erneut der Gedanke, mit wie viel Halt und Mut deine Geschichte andere verbinden kann. Was würdest du heute Menschen gern sagen, die nicht wissen, was sie dir sagen sollen?
Also erstmal kann ich das verstehen, dass auch wenn man selbst noch keine Berührungspunkte damit hatte, dass das eine krasse Überwindung ist, da die richtigen Worte zu finden. Ich glaube aber, so mit unserer Erfahrung, es braucht manchmal nicht unbedingt die Worte, sondern einfach da sein. Sei es durch Gesten. Ich weiß noch, jetzt auch, aber vor allem während Lillys Herz-OP standen dann Blumen vor der Haustür. Es standen irgendwelche Kekse vor der Haustür, Essen vor der Haustür, kleine Karten, wo einfach nur ein mutmachender Spruch drauf war. Und das hat uns so viel Halt gegeben. Und das würde ich auch jetzt wieder sagen. Wenn man nicht weiß, was man sagen soll, reichen auch Gesten oder selbst eine Nachricht mit, ich bin da, wann immer du mich brauchst. Also es braucht ja gar nicht so dieses Ausführliche. Und ganz oft kommt dir erstmal dieses, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und wenn du was brauchst, dann melde dich. Und da sage ich immer, Menschen, die in Trauer sind oder ja erstmal in einem Ausnahmezustand, die wissen manchmal gar nicht so genau, was sie brauchen. Und die werden auch nicht den ersten Schritt gehen, weil oft auch die Kraft dafür fehlt. Und das kann ich nur so aus unserer Erfahrung mitgeben, dass dieses, ich bin einfach da oder man ist einfach da. Und genau, es kann auch eine Kleinigkeit sein. Einfach ein Satz.
Aber es ist erleichternder, ne? Es ist erleichternder, als wenn jemand auf einen zukommt und sagt, was brauchst du? Weil man einfach nicht gefühlt die Kapazitäten dafür hat, darüber nachzudenken, was man gerade braucht. Man weiß es im Zweifelsfall tatsächlich auch wirklich gerade nicht, weil der Zugang einfach zu dem eigenen Bedürfnis so gekappt ist.
Und ich glaube, ich habe das im Laufe meines Lebens auch schon oft gesagt, was brauchst du? So jetzt mit der neuen Erfahrung oder mit der Situation, dass man mal selbst darin steckt, habe ich jetzt zurückblickend auch gedacht, die Leute wussten auch nicht, was sie brauchen. Also, ne, also ich glaube, man muss man halt selbst erst die Erfahrung machen. Und also es muss, wie gesagt, nichts Teures sein, nichts Großes. Einfach so dem Menschen mitgeben, du bist nicht alleine. Ich sag mal, gerade auch so rund um das Thema Sternenkinder, muss man ja auch ehrlich sagen, dass es ja mehr Frauen betrifft, als man so erstmal denkt. Und nicht jeder traut sich ja auch darüber zu sprechen, was ich auch absolut respektiere. Ich habe aber auch gemerkt, sowohl mit Lillys Geschichte sind wir sehr offen umgegangen, als auch jetzt mit unserem Sternenkind. Und je offener man damit umgeht, desto eher kommt auch mal, weißt du was, wir hatten das auch. Und das tut so gut. Also nicht, um jetzt irgendwie anderen zu sagen, du hattest das auch oder so, sondern um sich verbunden und nicht einsam zu fühlen. Und das ist auch so ein Wunsch oder so ein Aufruf, dass man sich halt traut. Ne? Also klar, man muss das jetzt nicht immer auf Social Media dann, wenn man das posten, wenn man das nicht möchte. Aber sich mit so mit Frauen zu verbinden oder den Mut zu haben, zu sagen, hey, uns ist das auch schon mal passiert. Weil das merke ich auch, wenn keiner drüber redet, fühlt man sich immer so, als ob das nur einem selbst passiert. Und Fehlgeburten, stille Geburten passieren so häufig. Und dadurch merkt man, okay, es ist nichts falsch mit einem. Es ist eine Laune der Natur und manchmal passiert das eben. Und das ist auch in Ordnung. Das ist traurig, aber es ist in Ordnung. Und diese Verbundenheit kann uns allen, glaube ich, so, so viel geben bei dem Thema.
Ja.
Das habe ich so festgestellt. Mhm. Ja, also einfach da sein, in welcher Form auch immer.
Was würdest du gern den Frauen mitgeben, die vielleicht der Angst, die du auch kennengelernt hast, noch so sehr gegenüberstehen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil ich einfach weiß, wie einnehmend Angst sein kann. Es klingt auch immer so leicht, aber wirklich, wenn man vor so Entscheidungen steht, egal ob jetzt ein zweites Kind oder auch andere Entscheidungen mit einer Vorbelastung, mit einer Vorgeschichte, dass man sich immer noch mal die Frage stellen sollte, was hält mich gerade ab? Und wenn es wirklich nur oder wenn es die Angst ist, zu gucken, was kann ich dem gegenüberstellen? Und auch so ein bisschen, das habe ich auch ganz oft gedacht, wenn ich mal alt bin und blick so ein bisschen zurück auf mein Leben, hätte ich das jetzt bereut, wenn ich das Thema nicht angegangen wäre? Und ich glaube schon. Und deswegen kam ich jetzt zum Entschluss zu sagen, ich möchte das eben aus Liebe und Mut treffen. Ne? Und das braucht Überwindung, keine Frage, aber sich da eben nochmal zu gucken, welche Ressourcen und Dinge habe ich denn noch, der Angst entgegenzusetzen. Und das hat, glaube ich, jeder oder wahrscheinlich sogar mehr, als man immer selbst von sich denkt. Und da irgendwie so den Appell, mutig zu sein. Und ich glaube, jetzt sind wir natürlich irgendwie so ein krasses Beispiel, dass jetzt auch beim zweiten Mal wieder was passiert, aber es geht ja auch so oft gut. Und auch da nochmal diese Hoffnung und Zuversicht mitzugeben, wenn man sich traut und für sich losgeht, dass da auch ganz viel Gutes kommt. Und ganz viel Gutes kommt auch nach einer schweren Zeit. Das erleben ja selbst wir jetzt, dass wir auch sagen, ja, es kommt ja auch wieder was Gutes. Und das würde ich gerne anderen Frauen mitgeben, sich zu trauen, mutig zu sein, sich auch für sich selbst einzustehen und für die Wünsche und Träume loszugehen und nicht die Angst da so extrem dominieren zu lassen. Das ist halt auch wichtig. Ja. Zu schauen, welche Unterstützung und Sicherheiten brauche ich. Weil das habe ich ja auch gesagt, wenn ich halt in eine zweite Schwangerschaft reingehe, wie es ja dann war, zu gucken, was brauche ich alles, um da gut durchzukommen. Also so ein Netzwerk
Und wir haben es ja gehört, ne? Ich meine, du bist ja auch tatsächlich wirklich mit Mut in diesen entsprechenden Ultraschalltermin auch reingegangen, weil du es konntest. Und ich finde so relevant auch, glaube ich, an der Stelle nochmal aufzuzeigen, nur weil wir Angst überwinden können, Mut entwickeln können, heißt es nicht, dass wir immer das erreichen werden, was wir uns am meisten wünschen. Wir können trotzdem mit Scheitern, Verlust, Schmerz konfrontiert sein. Doch das ist nicht die Bestrafung für das Überwinden von Angst. Es ist einfach die Tatsache, die passiert. Es ist nicht die Bestrafung und das, was man verdient hat, weil man so mutig war.
Absolut. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen führt. Genau, also ne, das Leben ist halt nicht nur positiv. Also das Leben besteht aus beiden Seiten und das auch zu akzeptieren und darin sich zu bewegen, ich glaube, das gibt absolute Freiheit. Das ist einfach so. Aber neben dem Negativen, was da passieren kann, eben trotzdem auch immer mal wieder den Blick zu haben für das, was dann doch auch gut laufen kann. Das vergisst man auch oft als pflegende Mama, Papa, als pflegende Eltern, weil man einfach auch mit vielen schweren Dingen so konfrontiert ist, dass es ja auch mal wieder gut werden kann oder dass man auch in all dem Schweren auch noch eine Leichtigkeit irgendwie wiederentdecken kann.
Ja, es darf gleichzeitig da sein.
Ja, genau. Und das erleben wir halt auch so extrem durch uns in unserer Geschichte, dass da immer mal beides auch da war und sich das auch manchmal merkwürdig anfühlt, die Gleichzeitigkeit, aber dass es einfach auch beides da sein darf.
Ich fühle mich ja unter anderem deshalb, glaube ich, dir so verbunden, weil wir ja auch mittlerweile voneinander wissen, auch so ein bisschen privater, dass das Leben halt wirklich viele Herausforderungen mit sich bringt, die man im Außen nicht immer so mitbekommt. Und weil ich weiß, das kann im Außen unfassbar beeindruckend wirken, ne? Es können uns jetzt Menschen zuhören, die sagen, boah, krass, wie kann die so darüber reden? Wie kann die so aufgeräumt damit sein, da bin ich noch nicht. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, weil das auch viele Menschen natürlich auch mir dann häufig unterstellen in der Außenwahrnehmung, wir sind nicht immer aufgeräumt. Janine und ich kennen uns gegenseitig traurig, verunsichert, ziemlich neben der Spur. Und genau das, glaube ich, macht eben auch Menschsein aus und auch Begleitung aus, dass wir wissen, da ist kein Gegenüber, was in seiner Zuversicht so übermächtig ist, sondern diese Zuversicht ist entstanden aus ganz realen Herausforderungen, die du erlebt hast. Du wirst ab kommendem Jahr, kann man ja schon an der Stelle mal verraten, Coachin in der Außerordentlich und Glücklich Akademie sein. Wir haben darüber gesprochen. Du hast deine Basisausbildung bereits gemacht und ich bin sehr dankbar für dich. Ich bin sehr dankbar für den Halt, den du anderen geben kannst und wirst. Und ich bin natürlich ganz gespannt zu hören, was wünschst du dir denn in diesem Jahr für das Kommende? Wer willst du gern sein und bist es durch all das Erlebte schon im Begriff zu werden?
Das ist auch eine sehr schöne Frage. Also an erster Stelle wünsche ich mir auch ein Stück weit Ruhe. Also ich merke, es braucht auch ein bisschen Ruhe, das jetzt so zum Jahresende. Es war einfach, wie gesagt, viel los. Die letzten Jahre war viel los und ich wünsche mir so ein bisschen auch zur Ruhe zu kommen, auch mit meiner Familie. Das Jahr nochmal so Revue passieren zu lassen. Ich werde auch in diesem Jahr wieder bei den Rauhnächten dabei sein, worauf ich mich sehr freue, weil ich einfach gemerkt habe, wie klar man damit auch in ein neues Jahr gehen kann und ich mir das für dieses Jahr auch wieder wünsche und das so ein schöner Jahresabschluss ist. Und zum anderen wünsche ich mir aber auch für das neue Jahr weiterhin eben Zuversicht und Mut, weil das, was du eben, hast du sehr treffend formuliert, ich habe ja auch nach wie vor Momente, wo ich einfach weine, wo ich auch mal das Gefühl habe, wie soll ich jetzt weitermachen? Was ist der nächste Schritt? Ne? Und wie du sagst, so habe ich ja zu Beginn unserer Coaching-Reise auch noch nicht gesprochen. Also das ist wirklich ein Prozess und auch über Jahre.
Ja.
Ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass man nach zwei Wochen sagt, jetzt so kann ich so zuversichtlich darüber sprechen. Das ist einfach ein Prozess.
Nein.
Und deswegen braucht es für mich weiterhin Zuversicht und auch Mut. Mut, auch die Dinge, die ich jetzt so in meinem Kopf habe, auch gerade mit der Akademie, dass ich mich da wirklich traue, weil das merke ich auch immer wieder bei mir, dass ich da manchmal mein eigenes Licht so unter den Scheffel stelle.
Ja, tust du.
Ich glaube, ich mehr kann, als ich dann oft irgendwie so selbst von mir denke. Und das braucht für mich eine gewisse Art Mut, zu sagen, ich kann das und ich versuche das jetzt. Und jeder fängt ja irgendwie auch mal an. Und
absolut.
Ja, dafür jetzt einfach loszugehen, ne? Und auch zu sagen, ich probiere das jetzt aus mit allem, was dazugehört. Und ich folge da wieder meinem Bauchgefühl, meiner Intuition, weil sich das einfach wirklich gut und leicht anfühlt. Und ich da an der Stelle auch so dankbar für die Chance bin. Und du kannst dich noch an unser letztes Gespräch erinnern, wo ich mega beflügelt rausgegangen bin, weil es so schön war. Das war so
Ja. Ach,
wir haben da einfach so einen guten Plan für uns erarbeitet und es war einfach so, dass ich gemerkt habe, ja, das fühlt sich richtig an. Es fühlt sich richtig an und da habe ich einfach total Lust drauf, eben auch irgendwie mein Wissen weiterzugeben. Ne? Also zum einen natürlich auch zu wissen, ich sehe euch, ich verstehe euch, was einfach im Emotionscoaching ja auch sehr, sehr wichtig ist, aber gleichzeitig eben mit dieser für mich mega guten Technik an der Emotionsregulierung zu arbeiten.
Und du kennst halt auch den Mehrwert so sehr, ne? Das ist es halt einfach auch, was, glaube ich, für dich das Arbeiten so so intensiv macht. Und deshalb an der Stelle mag ich das auch mal für alle sagen, die zuhören. Ich bin momentan gut ausgelastet mit 1-zu-1-Begleitung. Da sind nicht mehr so viel Kapazitäten frei. Wir werden euch das immer mitteilen, wenn bei mir Plätze frei sind. Aber ihr könnt euch gerne bei uns melden und uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr euch gerade Begleitung wünscht und wenn ihr heute auch nach dem Gespräch mit Janine denkt, boah, ich hätte gerne einfach erstmal ein Erstgespräch, um da hinzuhören, haben Janine und ich uns gedacht, es ist, glaube ich, eine schöne Variante, wenn ihr sie einfach als Coachin kennenlernen könnt und da mal in Emotionsregulation reingehen könnt, wenn da gerade irgendwie was offen ist. Weil ich zwei Seiten daran schön finde. Ich finde es toll für alle, die das in Anspruch nehmen werden, ja, irgendwie stundenweise mit dir mal ins Coaching zu gehen und sich das anzugucken und zum anderen einfach, weil ich weiß, dass du schon fertig bist, mit dem es zu können und du musst es nur noch praktizieren, um dir darüber klar zu werden, wie gut du schon bist. Und das ist so eine Win-Win-Situation, wenn wir mit diesem Gespräch euch darauf aufmerksam machen können, dass es eben möglich ist, aus tiefen Tälern auch rauszukommen. Und das mit Geschichten im Gepäck, die viel größer sind, als wir geglaubt haben, dass wir sie tragen können. Darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich also auf deine Wünsche, die du hegst fürs kommende Jahr. Ich freue mich, ein Teil davon zu sein. Ich freue mich, das beflügeln zu dürfen mit allem, was wir so geben können. Und ich danke dir so unfassbar für dieses Gespräch.
Danke auch an dich. Also es war so schön und so wertvoll auch für mich, einfach irgendwie zum einen unsere Geschichte zu teilen, weil ich auch mal merke, wie gut das tut, darüber zu sprechen. Aber das war auch gar nicht so der Hauptpunkt, jetzt irgendwie unsere Geschichte in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eigentlich auch die Absicht und der Wunsch oder die Hoffnung, dass wir damit eben auch andere Menschen, Familien erreichen, vielleicht mit ähnlichen Geschichten und auch ein Stück weit das Gefühl zu vermitteln, ihr seid nicht alleine. Ja. Und das ist mir ein viel größeres Anliegen, mir jetzt total Freude bereitet.
Das freut mich. Ich wünsche dir und euch, wir werden uns zwischendrin zwar sicherlich auch noch hören, aber ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachts- und Vorweihnachtszeit. Ich wünsche dir das zur Ruhe kommen.
Danke.
Das Durchatmen und ich wünsche dir gleichzeitig diese Leichtigkeit und Freude auf das zuzurennen mit offenen Armen, was sich gerade richtig anfühlt. Und es freut mich wirklich sehr, an deiner Seite sein zu dürfen.
Dankeschön.
Bis ganz bald.